Sie machen süchtig, personenbezogene Daten werden missbraucht, sie fördern Mobbing und Desinformation. Diese negativen Auswirkungen werden sozialen Netzwerken zugeschrieben. Mit all diesen Auswirkungen und Risiken müssen wir umgehen lernen. Denn welche Auswirkungen die Netzwerke auf uns selbst haben, hängt stark davon ab, wie wir sie nutzen. Menschen aller Altersgruppen stehen vor jeweils anderen Herausforderungen bei der Nutzung. Was braucht es, um sie zu ermächtigen, die Netzwerke sicher zu nutzen? Was muss passieren, damit die positiven Auswirkungen die negativen vielleicht wettmachen? Darüber habe ich mich mit Dr. Johanna Börsting und Dr. Tobias Dienlen unterhalten. Johanna Börsting forscht an der Hochschule Ruhr-West zu Themen der Medienpsychologie. Dazu gehören Mensch-Technik-Interaktion, Medienkompetenz und Medienrezeption. Tobias Dienlen ist Professor für interaktive Kommunikation an der Uni Wien und forscht dort am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Mein Name ist Lea Schebaum. Ich bin Journalistin, Social-Media-Redakteurin und Radioreporterin und Redakteurin. Und das hier ist Social Society, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir stellen uns in diesem Podcast die Frage, was machen soziale Medien mit uns und was machen wir eigentlich mit ihnen?
Man hat auch schon beobachtet, dass negative Dynamiken in sozialen Netzwerken damit korrelieren, dass man tatsächlich somatische Beschwerden entwickelt, dass man Krankheiten entwickelt, beziehungsweise depressive Symptome aufkommen. Es ist natürlich nicht so, dass wir nur durch die Nutzung sozialer Medien krank werden, das nicht. Da hängen auch andere Faktoren mit drin, beziehungsweise spielen eine wichtige Rolle. Man hat aber durchaus Korrelationen gefunden.
Ebenso natürlich ist es so, dass es eine Verantwortung gibt, auch der Seiten der Netzwerke und auch ein eigenes Interesse, dass die NutzerInnen, dass es ihnen gut geht. Ja, in dem Moment, wo sich jetzt das Narrativ dreht und soziale Netzwerke als Sündenbock fungieren, das kommt zunehmend auf, dann kann das auch nicht im Interesse der Netzwerke sein.
Also manchmal ist einem auch gar nicht bewusst, wenn man jetzt eine Nachricht schreibt oder ein Posting generiert, wie groß das Publikum eigentlich ist, das dann Zugriff auf diese Nachricht hat.
Stichwort Alkoholproduzenten, ja, die dann Werbung schalten, wo dann draufsteht, enjoy responsibly. Ja, ich meine, inwiefern das jetzt ein Feigenblatt ist oder nicht, kann man jetzt kritisch diskutieren.
Ich habe mir ehrlich gesagt recht lange gar nicht so viele Gedanken darum gemacht, was ich so bei Facebook und Co. poste. Orte, an denen ich bin, Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, Musik, die ich höre. Das habe ich alles geteilt, ohne groß zu überlegen, welche Konsequenzen das haben könnte. Mehr oder weniger bewusst, immer mit der Hoffnung auf möglichst viele Likes. Dass ich damit nicht alleine bin, zeigt die Forschung, sagt Johanna Börsting.
Und zwar ist es so, dass die kurzfristigen Belohnungen von dem Teilen von Informationen und dann insbesondere auch von der Reaktion auf unsere Informationen, also ein Like, ein positiver Kommentar, viele Views und so weiter, das ist kurzfristig und situativ sehr belohnt. Und das macht uns natürlich Spaß und das ist auch ein großer Anteil der Nutzung sozialer Medien oder auch ein großer Motivator, warum wir Dinge teilen, preisgeben und soziale Medien nutzen. Unter anderem aus Selbstdarstellungszwecken, Impression Management und so weiter. Also das spüren wir direkt, das ist eine direkte Belohnung. Wohingegen die negativen Konsequenzen, zum Beispiel Datenmissbrauch oder Veränderungen der Informationen im Nachhinein, die man preisgegeben hat und all solche Dinge, die man sich vorstellen kann, die passieren natürlich erst sehr viel später und sind also in dem Moment, in dem wir teilen, nicht greifbar für uns. Und wir handeln sehr oft im Sinne der kurzfristigen Belohnung und ignorieren manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich die langfristigen negativen Konsequenzen, weil wir uns in dem Moment einfach noch nicht damit auseinandersetzen müssen oder weil es für uns gar nicht greifbar ist. Also wir können uns gar nicht vorstellen, was denn da genau passieren kann. Und wenn uns das noch nie passiert ist, dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass uns das in der Situation davon abhält.
Selbstdarstellung ist also ein großer Faktor. Bilder werden häufig inszeniert, 20 Fotos gemacht, bevor eines dabei ist, das gepostet werden kann. Und das wird dann noch sorgfältig bearbeitet. Dass ich bei anderen Nutzerinnen und Nutzern immer nur die vermeintlich schönen Seiten des Lebens sehe, führt allerdings zu Vergleichsprozessen, sagt Tobias Dienlen. Selbst wenn ich den Entstehungsprozess kenne.
Jedes Medium bringt schon eine gewisse Akzentuierung in Bezug auf Inhalte mit. Das haben wir bei sozialen Medien auch. Und ja, hier ist eben alles schön. Ja, das meiste, also nicht immer alles, kommt ein bisschen aufs Medium drauf an, aber beispielsweise auf Instagram ist die Welt sieht so schön aus, wenn man da durch Instagram schaut. Und es ist schon ziemlich schwer, da mitzuhalten und gerade diejenigen, ja, die vielleicht nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen, denen fällt es wirklich einfach schwerer, weil sie damit auch mehr konfrontiert werden. Aber auch jeder hat, auch die Glücklichen unter uns, die fordert das schon mal heraus, die ganzen Erfolgsstories zu sehen. Wir wissen zwar, dass das natürlich nicht Schokoladenseiten sind, aber es macht dann doch immer ein bisschen was mit uns. Also so soziale Vergleichsprozesse sind dann noch wirklich herausfordernd.
Als Außenstehende kann ich nicht überprüfen, unter welchen Umständen ist dieses Bild entstanden. War die Situation wirklich so toll, wie sie wirkt? War die Person wirklich so glücklich, wie sie aussieht? Ähnlich ist es mit Informationen. Die Hürden, etwas zu veröffentlichen, sind sehr niedrig. Jede Nutzerin und jeder Nutzer kann Informationen verbreiten. Es gibt keine redaktionelle Prüfung.
Das ist durchaus ein Problem und es ist auch gar nicht möglich, sogenannte Gatekeeper in sozialen Medien und Netzwerken einzubauen, weil diese Aufgabe so riesengroß ist. Es ist nicht möglich, alle Informationen zu kontrollieren. Jeder und jede ist eigentlich dazu in der Lage, Informationen zu senden und zu teilen und niemand kann prüfen, ob das wirklich korrekt ist. Das ist wirklich ein Problem, insbesondere wenn es um gesellschaftlich relevante Themen geht und in dem Bereich, wie wir es beispielsweise bei der Pandemie gesehen haben, wie es aber auch im Bereich der politischen Kommunikation ist. Alle möglichen Bereiche, die gesellschaftlich relevant sind, sind natürlich dadurch gefährdet, dass potenziell Fehlinformationen verbreitet werden können. Dazu muss man auch sagen, Fehlinformationen werden tatsächlich nicht immer absichtlich verbreitet. Also es kann auch einfach mal sein, dass es unabsichtlich passiert und unwissentlich weitergetragen wird. Grundlegend ist es aber ein Problem, dass Fehlinformationen verbreitet werden können und eben nicht in der Hinsicht kontrolliert werden können oder in dem Ausmaß kontrolliert werden können, wie das vielleicht früher der Fall war mit analogen Medien, beispielsweise Zeitung.
Soziale Netzwerke schaffen Resonanzräume und Echokammern für solche Fehlinformationen. Vor allem für Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben oder Populistinnen und Populisten. Sie kommen zusammen und finden ihre eigene Meinung bestätigt. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Wir umgeben uns alle gerne mit Menschen, die ähnliche Ansichten haben wie wir. Soziale Netzwerke verstärken das noch. Das kann dazu führen, dass einige wenige denken, sie seien die Mehrheit.
Es gibt so eine psychologische Verzerrung und eine Heuristik, das ist der sogenannte Confirmation Bias. Ja, das betrifft mich genauso wie Sie, genauso wie alle anderen, dass wir einfach viel lieber die Dinge, an die wir glauben oder die meinen, dass die richtig sind, dass wir lieber Informationen darüber bekommen, die das halt bestätigen. Es ist so, dass wir gerade auf sozialen Medien dann halt aufgrund von personalisierten Inhalten man halt viele Inhalte bekommt, die einem genauso in die Denkweise reinlaufen, das halt genau passt. Und dass man dann eigentlich gerade dann, wenn man so einen Eindruck hat, boah, ja, das ist so richtig, dem würde ich so zustimmen, vielleicht sich auch kritisch zu hinterfragen, bin ich denn jetzt dem Inhalt gegenüber wirklich noch kritisch? Oder sollte ich mir nicht vielleicht auch meine zweite Seite betrachten? Und von daher glaube ich, ist es schon wichtig, die Bereitschaft zu haben, sich die Gegenargumente anzuhören und zeitgleich auch nicht den Fehler machen, zu glauben, dass nur weil wir halt dann bisweilen sehr extreme Positionen sehen, glauben, dass das wiederum auch die Gesellschaft so generell widerspiegelt.
Doch das Problem ist größer, als es scheint. Auch wenn es oft tatsächlich so wirkt, als wären da viele Menschen einer Meinung, handelt es sich in vielen Fällen eher um eine kleine, dafür aber laute Minderheit. Und auch dieser Effekt wird in sozialen Netzwerken verstärkt, sagt Tobias Dienlen.
Ein konkretes Beispiel. Wir sehen ja durchaus Online-Hetze und Hass. Das sehen wir. Was uns schwerfällt zu verstehen, ist das einzuordnen. Denn es ist so, die Posts, die wir sehen, die haben zum Teil Reichweiten von Hunderttausenden, Millionen Menschen, die das sehen. Und dann sehen sie darunter vielleicht sogar 20, ja, richtig schlimme Nachrichten. Relativ gesehen, von allen RezipientInnen, die das gesehen haben, muss das gar nicht mal so viel sein. Wahrscheinlich haben die allermeisten eher gedacht, so, ja, finde ich vielleicht ganz gut oder finde ich vielleicht nicht so gut. Aber es war halt einfach nicht so extrem. Und wie ich das manchmal versuche, mir zu vergegenwärtigen, man hat so viele Kontaktpunkte mit einer einzigen Nachricht, wenn die mal viral geht. Das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen. Man kann mit einer Nachricht so viele Kontaktpunkte haben, wie man sonst im normalen Offline-Leben vielleicht in einem ganzen Jahr, vielleicht in 3 Jahren hat. Und wir wissen, innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von 3 Jahren begegnen wir auch mal so einem richtig, richtig blöden Menschen. Ja? Ich sage jetzt mal nicht das Wort, was mir im Kopf gekommen ist. Das wissen wir. Dann wissen wir, okay, das ist halt einfach ein blöder Mensch. Ja? Aber das fordert uns nicht so ganz heraus, weil wir halt auch viele andere Interaktionen haben. Und ich glaube, das ist halt manchmal, das müssen wir manchmal mit einpreisen, ja, dass die Reichweite so groß ist, dass es so viele Menschen sehen, dass es einfach auch ein paar komplett Abgedrehte hat erreicht. Gleichzeitig muss man natürlich schon berücksichtigen, dass es wir aufgrund der Anonymität des Kontextes und der Nicht-Persönlichkeit der Interaktion schon wahrscheinlich etwas mehr Negativität bekommen, als wir es eben wirklich dann auch im Face-to-Face-Bereich sehen würden. Weil es ist viel schwerer, jemandem ins Gesicht etwas zu sagen, das finde ich nicht gut, als halt einfach irgendwo einen Post drunter zu setzen.
Wir sind im Netz also eher unfreundlicher zueinander und hemmungsloser. Was das mit unserer Kommunikation auch außerhalb des Internets macht, darauf schauen wir tatsächlich in der nächsten Folge ganz ausführlich. Hier bleiben wir erstmal dabei, was diese Art der Kommunikation mit der oder dem Einzelnen machen kann. Denn werde ich persönlich Opfer eines Shitstorms oder von Mobbing, dann kann sich das natürlich auch auf mein Wohlbefinden auswirken. Ebenso, wenn ich plötzlich nur noch Bilder von vermeintlich perfekten Menschen mit perfektem Leben sehe, sagt Johanna Börsting.
Schlimm ist es natürlich, wenn das persönliche Wohlbefinden und Wohlergehen von Menschen gefährdet wird. Also man hat auch schon beobachtet, dass negative Dynamiken in sozialen Netzwerken damit korrelieren, dass man tatsächlich somatische Beschwerden entwickelt, dass man Krankheiten entwickelt, beziehungsweise depressive Symptome aufkommen. Es ist natürlich nicht so, dass wir nur durch die Nutzung sozialer Medien krank werden, das nicht. Da hängen auch noch andere Faktoren mit drin, beziehungsweise spielen eine wichtige Rolle. Man hat aber durchaus Korrelationen gefunden. Also wenn ich natürlich in sozialen Medien gemobbt werde und wenn ich diskriminiert werde und das passiert in den sozialen Netzwerkseiten, dann hat es natürlich einen Einfluss auf mein Wohlbefinden. Und das über eine lange Zeit hinweg ist natürlich sehr, sehr dramatisch und gefährlich. Also es kann die Entwicklung, die Identitätsfindung von Kindern und Jugendlichen beeinflussen, kann dazu führen, dass man schlechtere Leistungen in der Schule hat, bis hin auch ja, zu dem Fall, dass man tatsächlich psychische Erkrankungen davon trägt. Da muss man auf jeden Fall gegen vorgehen und das sind sehr, sehr schlimme Auswirkungen für das Individuum beispielsweise.
Wichtig ist aber,
natürlich macht die Nutzung von sozialen Medien und sozialen Netzwerken nicht per se krank. Es gibt Studien, die auf Korrelation hinweisen zwischen depressiven Symptomen und der Nutzung von sozialen Netzwerkseiten oder auch Cybermobbing in sozialen Netzwerkseiten. Aber natürlich müssen noch andere Faktoren gegeben sein, damit überhaupt so eine Krankheit sich entwickeln kann. Also es gibt psychische Prädispositionen, die gegeben sein müssen. Es kommt auch darauf an, wie das soziale Umfeld der Person aufgebaut ist, wie stabil ist das Umfeld. Gibt es möglicherweise Begleit- oder Vorerkrankungen? Das alles ist natürlich wichtig und auch relevant dafür, ob sich eine solche psychische Krankheit entwickeln und ausbreiten kann. Die Nutzung von sozialen Medien alleine ist nicht der ausschlaggebende Punkt.
Doch was können wir machen, um die Nutzung vielleicht etwas gesünder zu gestalten? Für uns selbst, aber auch für alle anderen. Johanna Börsting forscht genau dazu.
Also da gibt es verschiedene Forschungsansätze. Grundlegend das, was dahinter steckt, und was wir auch in verschiedenen Projekten versuchen, ist, dass wir situativ handeln. Also dass wir wirklich über das grundsätzliche Wissen und die Kompetenz hinaus noch situative Trigger setzen möchten, damit das Wissen, was vielleicht im Hintergrund schon vorhanden ist oder was noch generiert und verstärkt werden muss, in der Situation, in der es gebraucht wird, angewendet werden kann. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass man bestimmte Benachrichtigungen bei der Nutzung von sozialen Medien erhält, also so eine Push-Nachricht, eine Prompt-Nachricht oder auch ein Nudge, wie man sagen kann, das einen dann in der Situation daran erinnert, was man eigentlich gerade tut. Also manchmal ist einem auch gar nicht bewusst, wenn man jetzt eine Nachricht schreibt oder ein Posting generiert, wie groß das Publikum eigentlich ist, das dann Zugriff auf diese Nachricht hat. Also man könnte beispielsweise daran erinnern, wie viele Personen dieses Posting jetzt sehen, welcher Personenkreis dabei ist, ob man das möchte oder nicht möchte. Wenn es einfach darum geht, die Privatsphäre zu schützen oder die Privatheit der Person. Was man auch machen kann und was wir jetzt auch aktuell in einem Projekt machen, ist, dass man, wenn man versuchen möchte, negative Dynamiken, toxische Dynamiken in sozialen Medien zu verhindern, beispielsweise Diskriminierung, Rassismus oder auch Cybermobbing, dass man auch situativ handelt und beispielsweise mit informativen Nachrichten darauf hinweist, was in einem Posting beispielsweise diskriminierend oder rassistisch oder negativ wahrgenommen werden könnte von anderen. Das kann man sich so vorstellen, dass man beispielsweise ein Bild oder ein Posting sieht und in dem Projekt, wie wir das jetzt beobachten bzw. untersuchen möchten, arbeiten wir natürlich mit experimentellen Settings, also mit selbst erstellten sozialen Netzwerkseiten, damit wir eben nicht in den echten sozialen Medien sind und die Versuchsbedingungen sicher halten können. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass man ein Bild sieht oder ein Posting und ein kleiner virtueller Begleiter, der in das soziale Netzwerk eingebettet ist, in der Situation, in der man dieses Posting oder dieses Bild sieht, erscheint und darüber informiert, was denn an diesem Posting jetzt kritisch ist, Informationen zum Hintergrund bietet und auch im Sinne der Steigerung von Empathie und Einfühlungsvermögen, wenn es darum geht, dass andere Menschen oder andere Kinder und Jugendliche bei uns in dem Fall sich ja angegriffen fühlen könnten durch das Posting, wie die sich beispielsweise fühlen und dass man einfach so ein bisschen mithilfe von Informationen und Vermittlung von Empathie versuchen kann, diese toxischen Dynamiken zu durchbrechen und zu verhindern, dass jemand entweder solche Inhalte teilt oder generiert oder generell einfach wahrnimmt und ignoriert.
Man könnte es Hilfe zur Selbsthilfe nennen. Denn Nutzerinnen und Nutzern wird Kompetenz und Wissen während der Nutzung vermittelt. Dass sie trotzdem noch eigenständig handeln können, ist dabei ein wichtiger Faktor.
Grundsätzlich ist es so, dass Autonomie auch ein Grundbedürfnis ist dafür, dass man sich wohlfühlt. Also wenn man sich autonom verhalten kann, dann hat man auch das gewisse Gefühl, dass man ja eben selbstständig ist und nicht fremdbestimmt, was sehr, sehr wichtig ist, sowohl für das psychologische Wohlbefinden als auch aus normativer Perspektive. Denn wir können natürlich jetzt schlecht Inhalte zensieren oder Regeln aufstellen und mit Verboten arbeiten. Erstens, weil wir dazu nicht berechtigt sind und zweitens ist es auch so, dass man dann oft Reaktanzreaktionen erfährt. Also Verbote lösen oftmals das Gegenteil aus. Also wenn man jetzt sagt, du darfst dir diesen Inhalt nicht mehr anschauen oder wir haben das hier zensiert, weil das ist ganz schlimm, dann kann man sich vorstellen, dass das besonders die Neugier weckt und dass man da dann vielleicht erst recht draufklicken möchte, weil es eben so gefährlich ist. Das ist natürlich eine Gefahr. Und andererseits helfen diese kurzfristigen Verbote und Zensuren nicht dabei, dann eine langfristige Verhaltensänderung oder Einstellungsänderung herbeizuführen. Also wenn man wirklich langfristig effektiv arbeiten möchte, ist es ganz wichtig, dass man Kompetenzen und Wissen vermittelt, aber auch darauf hinarbeitet, dass es irgendwann selbst erkannt werden kann, deswegen dieser autonome Handlungsaspekt, und dass man langfristig Selbstschutzfähigkeiten von Kindern, Jugendlichen oder Nutzerinnen und Nutzer, die man gerade analysiert, stärken kann.
Und das kennen wir sicher alle. Es wird ein Verbot ausgesprochen und wir haben den Impuls, ich will das machen. Ein psychologischer Effekt, sagen Expertinnen und Experten. Wir wollen herausfinden, welche Konsequenzen hat es, wenn ich ein Verbot ignoriere. Nicht nur bei der Nutzung von sozialen Netzwerken, auch in allen anderen Bereichen sind Verbote also nicht die beste Wahl. Wichtiger, Kompetenzen aufbauen, wie Johanna Börsting gesagt hat, damit wir alle soziale Netzwerke sicher und verantwortungsvoll nutzen können. Doch woher sollen diese Kompetenzen und dieses Wissen kommen? Bei jungen Menschen bietet sich die Schule an, sagt Tobias Dienlin.
Ich finde ehrlich gesagt Schule ganz toll, weil es halt eben diese Funktion des Korrektivs hat, diese gesellschaftliche Vernetzung auch über viele Statusgruppen hinweg. Und das haben wir im älteren Bereich nicht mehr so, da kann man auch nicht mehr so viel machen. Was ich schon auch schwierig empfinde, ist, dass wir halt schon ein Wegbrechen von vielen gesellschaftlichen Strukturen haben, die das vielleicht früher mal so ein bisschen geleistet haben, diese soziale Korrektur. Also sei es jetzt Ehrenvereine, Sportvereine, Musikvereine, kirchliche Gruppen, wo Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen, die, was wir ja erfahren, immer schwerer haben, ihre Arbeit aufrechtzuerhalten. Eben gerade, weil die Leute mehr Zeit online verbringen. Und man kann sich halt nicht aufschneiden und alles gleichzeitig machen. Und damit fällt dann sowas weg. Und wenn man sich dann halt online bewegt, in Gruppen, die dann einem auch halt viel eben das spiegeln, dass man, so wie man denkt, dass das alles richtig ist, ja, und dass alle anderen wirklich Idioten sind oder eine Gefahr für die Demokratie sind, ja, also dass quasi unsere etablierten Parteien, ja, eine Gefahr für die Demokratie oder für unser Land oder für Deutschland sind, ja, dann hat das natürlich, ist das ein Problem.
Aber was ist dann mit diesen Menschen, die nicht mit sozialen Netzwerken groß geworden sind, sie aber trotzdem nutzen? In einer Bitkom-Umfrage von 2020 haben 57% der Befragten über 65 Jahren angegeben, Facebook zu nutzen. 25% von ihnen nutzt X, früher Twitter, nur 8% Instagram. Diese Menschen haben aber das Korrektiv der Schule nicht mehr. Wie holen wir sie also ab? Ich denke spontan an VHS-Kurse.
wir gucken immer an die Jungen und es hat auch ein bisschen was Paternalistisches, dass wir sagen, ja, die Jungen, die kommen ja nicht klar, wir müssen die schützen und wir implizieren damit, aber wir kommen selbst klar und wir können das alles sehr gut nutzen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Und das ist natürlich auch gerade nicht der Fall in den Generationen, die halt schon älter sind. Ja. Die Boomer-Generation beispielsweise, die jetzt keine Digital Natives sind, die da auch keinerlei schulische, pädagogische Einordnung erfahren haben. Und in meiner subjektiven Wahrnehmung halt häufig noch viel mehr dieser problematischen Nutzung an den Tag legen und Kommentarverhalten an den Tag legen. Genau, die Frage ist aber, ob wir damit die erreichen, die es vielleicht am meisten nötig haben. Man, wir leben in der Demokratie, hier kann man niemanden zwangsbeglücken. Da bin ich auch ganz froh drum, dass das nicht geht. Ja. Das ist so ein bisschen das, was ich angesprochen habe, also auch digitale Zivilcourage etablieren. Ich denke aber auch, um es jetzt noch ein bisschen größer politisch zu machen, dass in vielerlei Hinsicht die sozialen Netzwerke da nicht das originäre Ursprungsproblem sind, sondern eher ein Vehikel, über die sich Ursprungsprobleme offenbaren.
Oft werden beim Thema soziale Netzwerke also nur junge Menschen in den Blick genommen. Dabei sind sie es, die mit den Netzwerken aufwachsen. Während ältere Generationen plötzlich vor der Herausforderung stehen, seriöse Nachrichten von unseriösen zu unterscheiden, verlässliche Quellen von nicht verlässlichen. Während sie lange nur das Sender-Empfänger-Prinzip der linearen Ausspielwege kannten. Einer sendet, viele empfangen. Heute senden und empfangen alle gleichermaßen. Und Zivilcourage. Da spricht Tobias Dienlin einen wichtigen Punkt an, der auch im Netz immer wichtiger wird. Projekte wie Hessen gegen Hetze wollen fördern, dass Hasskommentare im Netz schneller gemeldet und strafrechtlich verfolgt werden. Bei solchen Ideen und Ansätzen fällt mir aber auf, sie kommen von außen. Nicht die Netzwerke selbst, sondern Expertinnen und Experten machen sich über die sichere Nutzung Gedanken. Wenn man die Suchbegriffe sichere Nutzung sozialer Netzwerke in die Suchmaschine eingibt, dann hat man über 5 Millionen Treffer. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das Bundeskriminalamt oder das Fraunhofer-Institut sagen mir, wähle sichere Passwörter, melde dich mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung an, klicke nicht auf dubiose Links. Aber die Netzwerke selbst, die finde ich erstmal nicht unter diesen Treffern.
Grundsätzlich arbeiten wir gerade auch mit einer Art Plugin und setzen somit unsere Lösung auf das soziale Netzwerk drauf. Das wäre so die grundlegende Idee. Natürlich wäre es sehr schön, wenn wir das nicht machen müssten und das Netzwerk selbst dafür sorgt. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich die Netzwerke und Institutionen damit auch Geld verdienen, dass viel geteilt wird, dass viele Informationen verbreitet werden. Natürlich ist es so, dass auch insbesondere offiziell beteuert wird, dass man Falschinformationen, negative Inhalte und so weiter auch eliminiert oder löscht. Das ist ja auch so. Also ganz, ganz schlimme Inhalte werden ja auch oft zensiert und von den Netzwerken ausgeschlossen. Es ist aber einerseits natürlich schwierig zu definieren, ab wann ist etwas jetzt wirklich schlimm und böse, ab wann ist es Diskriminierung, ab wann ist es Mobbing und wo ist die Grenze. Das ist nicht ganz so einfach festzulegen und deswegen ist auch die Arbeit mit Algorithmen da nicht ganz so leicht. Aber um wieder auf die Frage zurückzukommen, ich denke, dass es einfach schwierig ist, netzwerkseitig da einzugreifen und den Traffic sozusagen einzudämmen, weil das natürlich auch eine negative Konsequenz in Anführungszeichen für den Erfolg des Unternehmens oder des Netzwerkes hat. Also das ist ziemlich schwierig. Ich kann da natürlich jetzt nicht genau sagen, aus NetzwerkbetreiberInnen-Perspektive, wie das funktioniert und warum da Entscheidungen getroffen werden. Aber so ist auf jeden Fall die Vermutung, beziehungsweise ich denke, dass das dahinter steckt, dass man natürlich trotzdem noch so viele Daten und so viele Unterhaltungen und Netzwerkverkehr wie möglich aufrechterhalten möchte. Und je stärker man eingreift und zensiert oder ausschließt, desto stärker greift man natürlich auch in den Datenfluss ein.
Dass Unternehmen ihre Netzwerke auch selbst sicherer machen sollen, wird immer wieder gefordert. Ich habe Kommunikationswissenschaftler Tobias Dienlin gefragt, inwiefern das den eigenen Interessen der Unternehmen widerspricht.
Natürlich haben Unternehmen ein gewisses Gewinninteresse. Das ist ja, wir leben in einem sozialkapitalistischen System. Das ist jetzt auch erstmal fair. Es ist immer die Frage, wie tief man da in die Unternehmen und deren Unternehmengeheimnisse eingreifen darf. Das muss man legitimieren. Aber ich finde, dass man es doch beaufsichtigen sollte, demokratisch legitimiert, ab einer gewissen Größe. Es ist so, dass die Netzwerke, mit denen wir es zu tun haben, demokratische Strukturen geworden sind. Das sind demokratische Plattformen. Da diskutieren PolitikerInnen, BürgerInnen, da ist das, wo die Gesellschaft sich bewegt. Und das wird halt tatsächlich durch Algorithmen gesteuert, die bevorzugen gewisse Inhalte. Das mag noch nicht mal bewusst sein, das kann sogar implizit sein über künstliche Netzwerke, die das dann fördern. Aber natürlich können sie da sehr viele Stellschrauben einstellen. Und ich denke auf jeden Fall, dass diese in einer sicheren Form auch überprüft werden können sollten. Also das wird auch eingefordert, dass das gemacht wird. Ja. Ebenso natürlich ist es so, dass es eine Verantwortung gibt, auch der Seiten der Netzwerke und auch ein eigenes Interesse, dass die NutzerInnen, dass es ihnen gut geht. Ja, in dem Moment, wo sich jetzt das Narrativ dreht und soziale Netzwerke als Sündenbock fungieren, das kommt zunehmend auf, dann kann das auch nicht im Interesse der Netzwerke sein. Und das ist vor allen Dingen eben diese Form des Overuse, wenn es halt zu viel wird. Und ich denke, dass Netzwerke sicherlich auch den NutzerInnen dabei helfen können, indem sie vielleicht halt schon Prompts oder Notifications verschicken, um die Nutzung vielleicht etwas zu reduzieren oder die Nutzer dabei zu helfen. Das mag erstmal kontraintuitiv sein, weil natürlich wollen ja eigentlich die Dienste, dass man so lange wie möglich bei ihnen Zeit verbringt. Aber wenn es am Ende zu diesem Image-Schaden führt, dann haben sie auch ein Interesse daran, es nicht zu tun. Ja, also ich denke da immer auch beispielsweise an die Stichwort Alkoholproduzenten, ja, die dann Werbung schalten, wo dann draufsteht, enjoy responsibly. Ja, ich meine, inwiefern das jetzt ein Feigenblatt ist oder nicht, kann man jetzt kritisch diskutieren, aber ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass man zu seinem Produkt stehen kann, aber auch sagen kann, okay, es gibt vielleicht auch zu viel oder es gibt vielleicht auch ein Mindestalter, was auch wirklich eingehalten werden sollte. Ja, und ich denke, da gibt es noch viele Dinge, die man verbessern kann.
Soziale Netzwerke als demokratische Plattform und vor allem sehr wirkmächtige Plattform, die Demokratie auch gefährden können. Das hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach bestätigt. Dass die Kommunikation über soziale Netzwerke die Grundfeste der Demokratie erschüttern kann, hat der Sturm auf das Kapitol in Washington gezeigt, der durch Dutzende Tweets bei X, früher Twitter, über angebliche Wahlfälschungen mobilisiert und über soziale Medien koordiniert wurde. Auswirkungen mit solchen Ausmaßen sind bisher zum Glück Einzelfälle. Wir können sie vielleicht zukünftig ganz verhindern, indem wir in Schulen, in VHS-Kursen und in anderen Bildungseinrichtungen Kompetenzen vermitteln. Oder ist es dafür vielleicht schon zu spät?
Also ich glaube, dass wir schon an einer Position sind, wo wir die ganze Entwicklung kritisch sehen sollen, wachsam sehen sollten, aufmerksam sein sollen, weil wir haben, glaube ich, schon in Bezug auf ein paar Merkmale in den letzten Jahren eher nicht so gute Entwicklungen, die wir in unserer Gesellschaft haben wollen. Da gibt es schon ein paar Merkmale, dass wir wirklich auf der Hut sein sollten, ja, und die Rolle von Medien auch kritisch mitdiskutieren sollten. Und ich glaube, dass eine Demokratie wehrhaft sein muss. Ich glaube, dass wir extremistischen Tendenzen Einhalt gebieten müssen, ja, so konstruktiv und demokratisch wir das machen können. Und ich glaube, das müssen wir tun, das müssen wir auch digital tun. Und in Bezug auf das psychologische Wohlbefinden empfinde ich zumindest eine gewisse moralische Verpflichtung, irgendwie, dass es uns allen auch gut geht und nicht nur mir. Ich denke schon, dass wir als Gesellschaft auch gucken sollten, uns einander da zu helfen. Und das sei es allein, dass wir eine Verpflichtung haben, die ich empfinde, in einer Demokratie, und sich um die Schwachen zu kümmern und Hilfsangebote anzubieten. Und wir brauchen die jetzt mehr im digitalen Kontext. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele schöne Entwicklungen. Ja, also es gibt ja auch sinnvolle demokratische Diskurse, die online getriggert wurden, sei es jetzt gerade die MeToo-Problematik, Stichwort Sexismus. Wir haben es im arabischen Frühling gesehen, aber wir sehen es auch immer wieder, auch im Kontext der Berichterstattung, im Ukraine-Krieg beispielsweise. Wir haben es auch in viele positive Entwicklungen oder Bereiche gesehen in Bezug auf Corona, ja, dass es tatsächlich auch möglich war, hier hochqualitative Daten, Statistiken, Zahlen tagesaktuell online zu bekommen. Da gab es schon viele tolle Sachen und die müssen wir stärken, ja, das Potenzial, was wir dazu haben. Und ich glaube, da auch mutig sein, Dinge auszuprobieren und da eben zur Resilienz der Demokratie beizutragen und der Medienkompetenz der NutzerInnen. Und eins für mich ist klar. Ja, also der Tropf ist gelutscht. Also wegkriegen wir soziale Medien eh nicht mehr.
Ja, wegbekommen wir sie nicht mehr. Und das ist auch nicht das Ziel. Aber wir wollen einen Umgang mit ihnen finden, der für uns alle mehr positive als negative Konsequenzen hat. Und der verhindert, dass sich die negativen Auswirkungen vermehren, sagt Johanna Börsting.
Dagegen gehen wir ja gerade vor, unter anderem mit der Forschung. Und wir versuchen natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass einfach die Menschen das stärker wahrnehmen, das Bewusstsein dafür gestärkt wird, die Transparenz erhöht wird und auch potenziell die Kompetenz erhöht wird, sodass es möglicherweise sogar besser werden könnte, zumindest der Umgang damit. Ich glaube aber nicht, dass potenzielle Manipulationen oder Algorithmen, die verwendet werden in sozialen Netzwerkseiten, dass sich das ändert. Also ich denke, von technischer Seite aus wird es nicht besser werden, in Anführungszeichen. Ich hoffe aber, dass durch Aufklärung und Transparenz zumindest der Umgang verbessert werden kann.
Den richtigen Umgang muss auch jeder für sich selbst finden. Zum Beispiel mit der Frage, wie häufig und wie lange man soziale Netzwerke nutzt und zu welchem Zweck. Dazu hilft es einzuordnen, wie man soziale Netzwerke für sich selbst definiert. Tobias Dienlin hat dafür ein anschauliches Beispiel gefunden.
Sind soziale Medien wie ein Burger, wo wir sagen, okay, der ist nett, der ist cool, bevor ich nichts esse, esse ich lieber einen Burger. Aber ich sollte nicht jeden Tag, 7 Tage die Woche Burger essen, ja, sondern in einem sinnvollen Maße. Und ich kann aber auch mich freuen darauf, ich kann mich nutzen und ja, vielleicht sagen dann trotzdem ein paar, nee, für mich ist es nichts, weil es dann ich sofort zunehme oder keine Ahnung was, meine Laune schlechter wird. Oder ist es vielleicht sowas wie Alkohol, ja, wo wir sagen, nee, das ist schon wirklich echt eher problematisch, ja. Aber wir können es nicht verbieten, also wir haben es probiert, ja, aber das klappt nicht, weil dafür ist das Bedürfnis zu groß. Aber wir versuchen gesellschaftlich Wege zu finden, es zu regulieren. Wir haben ein klares Mindestalter, da unterscheiden sich die Länder ja auch ein bisschen, wir in Deutschland sind da sehr permissiv, ja. Aber wir haben ein klares Mindestalter, wir haben klare Grenzen, wir haben kulturelle Umgangsweisen damit, ja. Also ich sag mal, die meisten Leute trinken einen gewissen Anteil an Alkohol. Man muss es deswegen ja nicht verteufeln, aber man muss schon wirklich aufpassen, ja, damit. Und ich glaube aktuell, ich bin mir nicht so sicher, wo es soziale Medien einordnen würden. Also ich würde sie nicht als Alkohol einordnen, weil dafür, glaube ich, ist es das zu negativ. Aber ja, ob es wirklich nur Fastfood ist, manche haben gesagt, es ist wie ein Buffet. Und man muss halt jetzt gucken, nimmt man die guten Sachen oder die schlechten Sachen und dann kann die Leute vielleicht ja durchaus auch ein bisschen nudgen, ein bisschen steuern, eher die guten Sachen zu wählen, um halt dann die bestmögliche Nutzung zu erfahren.
Der Umgang mit sozialen Netzwerken ist also zum einen ein Problem, das wir gesellschaftlich angehen müssen und das auch die Unternehmen selbst angehen müssen. Aber am Ende muss ich als Nutzerin für mich selbst herausfinden und wissen, wie ich die Netzwerke für mich persönlich gut nutze. Also wie ich mir überwiegend die guten Sachen vom Buffet nehme, um mich vor negativen Folgen zu schützen. Ob ich das als Jugendliche in der Schule lerne oder als Erwachsene in einer anderen Bildungseinrichtung, am Ende ist wichtig, dass ich es lerne und anwenden kann. Und dass ich mir über diese Notwendigkeit bewusst bin. Und dann können wir die Netzwerke so nutzen, dass sie uns nutzen und nicht schaden. Das war Social Society, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Falls ja, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie den Podcast außerdem gerne in Ihrem Podcast-Player.